Wir sind gestern bis Kapitel 16 gekommen, haben damit auch den Hauptteil des Buches der Richter abgeschlossen. Ich möchte ganz kurz nochmals in der Übersicht die siebte Abfallgeschichte vorstellen, wie sie aufgebaut ist. In Kapitel 13 haben wir den siebten Abfall beschrieben gefunden in Vers 1. In 2 bis 23 haben wir diesen wunderbaren Besuch des Engels des Herrn bei Manoah und seiner Frau betrachtet. Und Verse 24 und 25 behandeln Simsons Geburt und der Anfang seines Dienstes. Kapitel 14 stellt uns in den ersten vier Versen das Thema der Philisterin von Timna vor. Dann dieser sehr spezielle Abschnitt über Simson und den Löwen in den Versen 5 bis 14. Und die Verse 15 bis 20 beschreiben diese Hochzeit mit dieser Philisterin und das Rätsel von Simson. Was ich dazu gestern nicht gesagt habe, dieses Rätsel hat eine ganz tiefe Bedeutung. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken Süßigkeit. Das drückt ja einen Gegensatz, einen Widerspruch aus. Ein Fresser, der nimmt ja die Nahrung weg. Und wie soll dann da die Nahrung hervorkommen? Und der Starke oder auch Gewalttätige ist ja eigentlich das Gegenteil von Süßigkeit. Und da kommt Süßigkeit heraus. Und das zeigt uns eigentlich ein Prinzip, wie Gott handelt. Dass er selbst aus dem Bösen Gutes hervorkommen lassen kann. Das ist eigentlich diese Wahrheit von Römer 8. Und zwar heißt es dort in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Das ist so ein Trost. Und gerade wenn wir sehen die traurigen Geschichten im Buch der Richter, aber dass Gott sogar aus dem Bösen wieder Gutes hervorkommen lassen kann, das zu seiner Verherrlichung ist. Luther hat das nicht zu gut übersetzt, sondern nicht korrekt. Er hat nämlich übersetzt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Und das steht einfach nicht da. Also, jemand hat schon gesagt, er hat das zu gut übersetzt, aber es war nicht richtig. Es steht nicht zum Besten, sondern zum Guten. Und das ist auch noch wichtig, wenn wir einen Weg gegangen sind von Irrwegen und wirklich, wirklich umkehren, dann dürfen wir erleben, wie der Herr eben sogar daraus Gutes hervorkommen lassen kann. Aber wir können nicht sagen, das war dann das Beste. Weil hätten wir diesen Weg gegangen, der wirklich dem Ratschluss Gottes entspricht und nicht seinen Regierungswegen, Stichwort Jakob mit seinen vielen traurigen und schmerzhaften Umwegen, wären wir den Weg des Ratschlusses Gottes gegangen, dann hätten wir das Beste erlebt. Aber dennoch, alle Dinge zum Guten. Und das ist ein gewaltiger Trost. Gerade wenn man auch Dinge sieht, die kann man nicht mehr wieder gut machen. Unmöglich. Das liegt nicht in unserer Macht. Aber Gott kann aus dem Fresser Essen hervorkommen lassen und aus dem Gewalttätigen Süßigkeit. So süß wie der Honig. Kapitel 15. Da sehen wir die Strafe mit den 300 Schakalen, das ist ein Schreibfehler, 1 bis 8. Dann die Strafe mit dem Eselskinnbacken, Verse 9 bis 19. Und dann wird noch kurz auf die 20 Jahre des Richterdienstes von Simson hingewiesen. Kapitel 16, diese schlimme Geschichte mit der Hure von Gaza, 1 bis 3. Und dann Delila und der erste Versuch, Simsons Geheimnis zu erfahren. 4 bis 9. Dann der zweite Versuch, 10 bis 12. Der dritte Versuch, 13 bis 15. Und auch da haben wir wieder ein Beispiel. Mit Drängen und Zwängen kann eine Frau den stärksten Mann zu Boden bringen. Seine Seele wurde wirklich so überdrüssig des Lebens, dass er ihr schließlich das größte Geheimnis in seinem Leben verraten hat. Das Geheimnis seiner Kraft. Und dann haben wir den vierten Versuch und Simsons Fall, Verse 16 bis 22. Und schließlich Simsons Untergang und sein letzter Sieg, 23 bis 31. Was eben zusammenhing mit dieser besonderen Architektur der philistäischen Tempel. Jetzt kommen wir zu Kapitel 17. Und wie wir schon längst wissen, hier beginnt der Anhang mit zwei Nachworten. Kapitel 17 und 18, das erste Nachwort, und 19 bis 21, das zweite Nachwort. Es entspricht dem ersten und dem zweiten Vorwort. In dem ersten Vorwort geht es um politischen Niedergang, und das wird sich spiegeln eben mit dem zweiten Nachwort, wo wir auch den politischen Niedergang finden, aber noch schlimmer. Und das zweite Vorwort zeigt den religiösen Niedergang, und das spiegelt sich hier mit dem ersten Nachwort, und da haben wir auch den religiösen Niedergang. Aber alles wirklich dramatisch, dramatisch in allen Details. Wir haben gesehen, das erste Vorwort war noch im Zusammenhang mit der Zeit, als Josua lebte. Dass Josua gestorben war. Verzeihung. Und dann das zweite Nachwort, als Josua noch am Leben war, beginnt es. Und hier ist es genau umgekehrt. Das erste Nachwort hier ist noch zur Zeit, als Josua lebte. Und das zweite Nachwort, als Josua nicht mehr lebte. Also wirklich bis in die Details, kann man sagen, ist das konstruiert, harmonisch. So ist Gott. Auch in der Natur sehen wir überall Ordnung, Konstruktion, Planung, Design, sagt man heute. Und so ist das eben in Gottes Wort genauso. In der ganzen Natur sehen wir überall mathematische Strukturen. Das ist in der Bibel genauso. Aber nicht einfach als Spielerei, sondern das Schäkel Silber, die dir genommen worden sind und worüber du einen Fluch getan und auch vor meinen Ohren geredet hast. Sehe, das Silber ist bei mir. Ich habe es genommen. Da sprach seine Mutter: Gesegnet sei mein Sohn von dem Herrn. Also es beginnt mit einem Familiendrama. Dieser Micha hatte seine Mutter bestohlen, 1100 Schekel, ein Schekel ungefähr 11 Gramm. Also der hat schon eine rechte Menge Silber seiner Mutter gestohlen. Und wir werden dann gleich sehen, in diesem Kapitel sehen wir so 10 Schekel Silber. Das war zusammen mit Nahrung und Kleidung das, was offensichtlich ein gutes Jahresgehalt war. Ja? Jetzt hat er das gestohlen und seine Mutter hat einen Schwur ausgesprochen. Und in 3. Mose 5, im Zusammenhang mit dem Schuldopfer, lernen wir, wenn man unter Schwur gestellt wird, dann muss man sprechen und die Dinge offenbaren. Ich lese 3. Mose 5, Vers 1. Und wenn jemand sündigt, dass er die Stimme des Fluches hört, oder die Stimme des Schwurs hört, und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gewusst hat, wenn er es nicht anzeigt, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen. Also hier wird ganz speziell gewarnt, wenn man unter Schwur gestellt wird und man war Zeuge, sagen wir, irgendeines Verbrechens oder so, oder eine schlimme Tat, dann musste man eben sprechen. Wir sehen das auch im Matthäusevangelium. Der Herr Jesus vor dem Hohen Rat sprach nicht mehr. Davor hatte er alles geklärt, aber als der Hohe Rat schon in der Nacht zuvor beschlossen hatte, dass der Herr Jesus sterben musste, da gab es keinen Grund mehr, die Dinge zu klären und zu begründen. Der Herr schwieg. Aber plötzlich begann der Herr doch zu sprechen. Und zwar in dem Moment in Matthäus 27, als der Hohepriester ihn unter Schwur stellte. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, der Messias bist. Und dann sagte Herr Jesus, du hast es gesagt. Das heißt, jawohl, ich bin der Messias. Dann zerreißt er seine Kleider, obwohl das illegal war nach 3. Mose. Der Hohepriester durfte seine Kleider nicht zerreißen. Und es kam zur Verurteilung. Aber eben, weil, wenn man unter Schwur stand, musste man sprechen. Und der Herr hat in allem die Tora erfüllt. Und darum hat er gesprochen. Sonst wäre man nach 3. Mose 5 eben schuldig geworden. Und diese Schuld hätte nur dann eben in Ordnung gebracht werden können durch ein Schuldopfer. Ja, und so hat also diese Mutter diesen Schwur ausgesprochen und Micha hat darum gesprochen. Und hat ihr gesagt, ich habe das gestohlen. Und die Mutter sagt, gesegnet sei mein Sohn von dem Herrn. Ich lese weiter. Und er gab die 1.100 Schekel Silber seiner Mutter zurück. Übrigens zu diesem Phänomen mit dem Fluch. Und man muss sprechen, oder Schwur, und man muss sprechen, kann man sich noch notieren, Sprüche 29, Vers 24. Das ist auch noch eine wichtige Parallelstelle zu diesem Phänomen, nicht nur Matthäus 27. Ja, und dann lesen wir, und er gab die 1.100 Schekel Silber seiner Mutter zurück. Und seine Mutter sprach, das Silber hatte ich von meiner Hand dem Herrn geheiligt, für meinen Sohn. Um ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Bild zu machen. Und nun gebe ich es dir zurück. Unglaublich. Die Frau sagt, ja, eigentlich, mein Sohn, war das ja sowieso für dich vorgesehen. Und das war Geld, das hatte ich ganz besonders für den Herrn auf die Seite getan. Und steht wirklich Jahwe. Also der Gott, der in den 10 Geboten sich vorstellt, ich bin der Herr, Jahwe. Dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und im 2. Gebot, dass man kein geschnitztes Bild, kein Bild haben darf, um es zu verehren. Sie sagt, ich habe das dem Herrn gegeben und das Ziel war, damit eben ein Bild, ein Anbetungsbild zu machen. Und das war eigentlich für dich vorgesehen. Und Vers 4 sagt, und er gab das Silber seiner Mutter zurück. Und seine Mutter nahm 200 Schekel Silber und gab sie dem Goldschmied. Und er machte daraus ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Bild. Also ein Götzenbild, das dann noch mit dem geschmolzenen Silber überzogen worden ist. Und es war im Hause Michas. Und der Mann Micha hatte ein Gotteshaus. Wie bitte? Es gab die Stiftshütte in Shiloh. Aber wieso hat er noch privat ein Gotteshaus? Das war gar nicht erlaubt, denn die Tora sagt, zum Beispiel in 5. Mose 12, nur an dem Ort, den der Herr inmitten deiner Stämme auserwählen wird, um seinen Namen wohnen zu lassen. Es gab keine Alternative für einen Tempel. Aber der hatte so quasi einen Privattempel und er machte ein Ephod. Das ist so ein besonderes Überkleid für oben, wie man das auch findet in 2. Mose 28 bei der hohen priesterlichen Kleidung. Das spezielle Ephod. Und weiter heißt es, und Teraphim. Ein Teraph, Mehrzahl Teraphim. Ein Teraph ist ein Bild von Vorfahren, die man aufgestellt hat im Haus, um die Vorfahren zu verehren. Also das waren Götzenbilder für die Ahnenverehrung. Was das Gesetz so vollständig verurteilt als durch und durch böse. Und wenn man denkt, das ist noch zur Lebzeit von Josua, wie wir sehen werden. Also unglaublich, was da ans Licht kommt. In Josua haben wir gesehen, wie der Zustand so des Volkes im Allgemeinen war. Und zwar so, dass Gott eben im Allgemeinen wirklich Israel Sieg geben konnte. Aber das Übel war schon längst vorhanden. Nun, hier wird fokussiert auf so eine, auf ein Haus, auf eine Familie, was da an Übel versteckt war. Ein Ephod und Teraphim und weihte einen von seinen Söhnen und er wurde ihm zum Priester. Wie? Das Gesetz Mose sagt ganz klar, nur der Stamm Levi war ausersehen für den Dienst des Hauses Gottes und aus Levi nur die Nachkommenschaft von Aaron, um Priesterdienst zu tun. Und er weiht da einen seiner Söhne ein zum Priester. In jenen Tagen, schreibt jetzt Samuel, war kein König in Israel. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Da beginnt schon diese Zeit des Relativismus. Jeder hat so seine Überzeugung und denkt, wie es ist. Und denken wir, wie aktuell das ist. Wie oft hören wir so in den Gemeinden die Auffassung, ja, natürlich haben wir die Bibel und wir sollen der Bibel folgen, aber wie man sie auslegen muss, das ist alles überhaupt nicht klar. Und zu dem Thema und zu dem Thema gibt es, sagen wir mal, 6 verschiedene Auslegungen und gerade auch in Bibelschulen und theologischen Hochschulen, sogar solchen, die sich bibeltreu nennen, sagt der Dozent, ich habe so Ansicht Nummer 2, aber ich könnte auch mit 4 leben. Und jetzt, was gilt? Es ist relativ. Und man sagt dann auch den Studenten, ihr seid mündig und urteilsfähig, ihr müsst selber herausfinden, was richtig ist. Aber das führt eben zu diesem Relativismus, an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Und vor kurzem hat mir sogar einer geschrieben, schau mal, zu jeder Sache gibt es ja so ungefähr 30 verschiedene Auslegungen. Und ja gut, ich hätte jetzt gesagt mal 6, er meinte sogar 30. Und darum, die Sache ist nicht klar und Ende der Diskussion. Hat er so geschrieben. Ende der Diskussion. An jeder Tat, was recht war, in seinen Augen. Aber jetzt lesen wir weiter. Und es war ein Jüngling aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Juda. Der war ein Levit und hielt sich da selbst auf. Also einer aus dem Stamm Levi war da im Stammesgebiet von Juda. Die Leviten wurden ja im ganzen Land verteilt. Und der war ausgerechnet in Bethlehem, Juda. Also in dieser Stadt, von der ich schon gesagt habe, die wird dann im ersten Samuelbuch, das in der hebräischen Bibel direkt auf Richter folgt, da wird diese Stadt ganz wichtig, denn von dort her sollte der von Gott gewählte König sein, der König aus seinem Herzen, David. Und aus seiner Nachkommenschaft sollte dann aus Bethlehem, Juda, der Messias kommen. Es wird Bethlehem Juda genannt, weil es eben noch ein Bethlehem gab in Galiläa, im Norden. Und zur Unterscheidung von diesem anderen ist das eben Bethlehem Juda. Oder in Micha 5, Vers 1, Bethlehem Ephrata. Das ist auch Bethlehem in Juda. Eine andere Bezeichnung. Und von dort her sollte der Messias kommen, Micha 5, Vers 1. Ich lese nochmals. Und es war ein Jüngling aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Juda, der war ein Levit und hielt sich da selbst auf. Und der Mann zog aus der Stadt, aus Bethlehem, Juda, um sich aufzuhalten, wo er es treffen würde. Ach, was ist das für ein Levit? Ich hatte so das Gefühl, so, ich möchte mal schauen, was aus meinem Leben wird. Jetzt breche ich mal auf und so wie das dann so zufällig dann mir begegnet, da werde ich mal schauen, wie ich das Glück machen kann im Leben. Das kommt nicht gut so. Diese Ziellosigkeit, ja? Man muss als junger Mensch fragen, wofür hat der Herr mich in diese Welt gestellt? Was, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? So hat Saul bei seiner Bekehrung den Herrn gefragt. Was soll ich tun, Herr? Wo er es treffen würde. Und indem er seines Weges zog, kam er in das Gebirge Ephraim. Sind wir also wieder in diesem Bergland, nördlich von Jerusalem, im heutigen Westjordanland. Kam er in das Gebirge Ephraim bis zum Hause Michas. Und Micha sprach zu ihm, woher kommst du? Und er sprach zu ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem, Juda. Und ich gehe hin, mich aufzuhalten, wo ich es treffen werde. Da sprach Micha zu ihm, bleibe bei mir und sei mir zum Vater und zum Priester. So werde ich dir jährlich 10 Schekel Silber geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Der hat ja noch einiges an Silber auf der Seite. 200 Schekel wurden ja gebraucht für das Götzenbild. Und da hat er sich gesagt, das ist ja wunderbar, den nehme ich als Privatpriester, weil der ist aus dem Stamm Levi. Das ist ja nach der Bibel. Mein Sohn, natürlich, das geht ja nach der Bibel nicht. Und er macht ihm dieses Angebot und der Levit ging hinein und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben und der Jüngling wurde ihm wie einer seiner Söhne. Wie geht das? Jetzt ist er wie einer seiner Söhne und er sagte ihm, du sollst mir zum Vater sein. Du sollst gewissermaßen mein Pater sein. Ja? Ein geistlicher Vater. Ein ganz übler Ausdruck. Der Jesus sagt in Matthäus 23 seinen Jüngern, den Aposteln, Jesu Christi, ihnen sagt er, lasst euch von niemandem auf Erden Vater nennen. Einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Also die Apostel durften sich nicht ansprechen lassen als geistlicher Vater, als Titel, ja? Natürlich war Paulus ein geistlicher Vater von Timotheus, denn er kam ja durch ihn zum Glauben. Aber Timotheus hat nicht Paulus angesprochen, Pater Paulus, ja? Also Vater Paulus. Das geht gar nicht. Und wir wissen, der Titel Papst, das Italienisch il Papa, das heißt Vater. Und er wird sogar genannt Heiliger Vater. Einen Namen, den wir nur in Johannes 17 finden, wo der Herr Jesus als der ewige Sohn zum ewigen Vater spricht und ihn nennt Heiliger Vater. Schrecklich. Die Ehre Gottes nimmt ein Mensch an sich. Und sehen wir das, das ist alles uralt. Das steckt in der menschlichen bösen Natur, so etwas. Also, er soll ihm geistlicher Vater sein, aber er wird ihn dann verwöhnen, wie wenn er sein eigener Sohn wäre. Und Micha weihte den Leviten, Vers 12, und der Jüngling wurde ihm zum Priester und war im Hause Michas. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir wohltun wird, denn ich habe einen Leviten zum Priester. Also kein Problem, Götzenbild mit dem Herrn in Verbindung zu bringen. Also dieser Synkretismus, ja? Religionsvermischung. Ist unglaublich. Also das klingt wirklich postmodern. Nicht wahr? Als ich auf die Welt kam und groß geworden bin, da sagte man, wir leben in der Moderne. Und also ich bin ein moderner Mensch. Und das bedeutet, in der Moderne hat man gelernt in der Schule, dass 1 und 1 2 gibt und dass eigentlich alles logisch ist und unlogische Dinge lehnen wir ab, weil es muss auch mit der Vernunft übereinstimmen. So ist das, wenn man modern ist. Aber meine Kinder sind ein bisschen später gekommen und damit in eine neue Epoche und die nennt man die Postmoderne. Das heißt nachmodern, ja? Man könnte auch sagen supermodern. Aber eben, man sagt nicht supermodern, man sagt nachmodern. Und da gelten diese Dinge alle nicht mehr. So. Sondern man sagt, es gibt gar keine Wahrheit. Und jeder muss seine eigene Wahrheit konstruieren. Das nennt man dann ganz gescheit Konstruktivismus. Und ist also, da ist wirklich alles total relativ. Und da kann man wirklich Leute antreffen, die können Reinkarnation und Auferstehungslehre miteinander vereinigen. Kein Problem. Die können Evolution und Schöpfung miteinander vereinen. Kein Konflikt. Nicht wahr? Wir haben den Konflikt ganz klar empfunden. Du kannst nicht sagen, 1. Mose 1 ist Wahrheit und gleichzeitig an Evolution glauben. Das verträgt sich nicht. 1. Mose 1 ist ganz etwas anders als Evolution. Das ist kein Konflikt für viele. Die ertragen das. Aber sehen wir auch dieses postmoderne Denken, wo man eben Widersprüche einfach ohne innere Konflikte erträgt. Das hat es auch schon gegeben. Ein paar tausend Jahre her ist das. Kapitel 18, Vers 1. In jenen Tagen war kein König in Israel. Und in jenen Tagen suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen. Denn bis auf jenen Tag war ihm inmitten der Stämme Israels nichts als Erbteil zugefallen. Und die Kinder Dan sandten 5 Männer aus ihrem Geschlecht, aus ihrer Gesamtheit, tapfere Männer, aus Zorha und aus Eshtaol, um das Land auszukundschaften und es zu erforschen. Und sie sprachen zu ihnen, geht hin, erforscht das Land. Und sie kamen in das Gebirge Ephraim bis zum Hause Michas. Und sie übernachteten dort. Jetzt sind wir klar in der Zeit von Josua. Denn das kann man für sich selber nachlesen. In Josua 19 wird das beschrieben, wie der Stamm Dan, also noch zu Lebzeiten Josuas, auf der Suche war nach mehr Erbteil. Das ist Josua 19, Vers 40 bis 48. Und dann wird auch beschrieben, wie sie dann schließlich ganz in den Norden hinaufgegangen sind und die Stadt Dan erobert haben. Im äußersten Norden von Israel. Ja, und das war also noch zur Zeit von Josua. Jetzt haben die Daniter im Gebiet zwischen Zorha und Eshtaol gewohnt. Das kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Nochmals 13, Vers 25. Da haben wir gelesen von Simson. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben zu Machanedan zwischen Zorha und Eshtaol. Das ist das Gebiet, wo Simson gewirkt hat. Und der war aus dem Stamm Dan. Das war ein Daniter. Um das Land auszukundschaften, haben die also 5 Männer da ausgeschickt und die sind dann schließlich da auf dem Gebirge Ephraim zu Micha gekommen. Und jetzt wird's sehr spannend. Als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die Stimme des Jünglings, des Leviten. Und sie wandten sich dahin und sprachen zu ihm, wer hat dich hierher gebracht? Und was tust du hier? Und was hast du hier? Und er sprach zu ihnen, so und so hat Micha mir getan. Und er hat mich gedungen und ich bin ihm zum Priester geworden. Und sie sprachen zu ihm, befrage doch Gott, dass wir wissen, ob unser Weg, auf dem wir ziehen, gelingen wird. Also die haben da festgestellt, oh, da in diesem Haus, ist, wo sie da zufällig übernachtet haben, da ist noch ein Levit da. Und da haben sie gedacht, das ist aber eine ganz gute Sache, der könnte uns den Willen Gottes sagen. Und uns da Klarheit geben, auf wie es da rauskommt mit unserer Suche. Und dann antwortet er, Vers 6, und der Priester sprach zu ihnen, zieht hin in Frieden, vor dem Herrn ist euer Weg, auf dem ihr zieht. Ziemlich locker vom Hocker. Er, der ein Götzenpriester geworden ist, und wir werden sehen, ein Enkel von Mose. Das ist eine Katastrophe. Ein Enkel von Mose und dieser Götzendiener sagt, ja, zieht hin in Frieden, der Herr wird euren Weg da gewissermaßen segnen. Und die fünf Männer gingen hin und kamen nach Lais. Lais ist ein anderer Name für Leschem in Josua 19. Das ist eben diese Stadt, die dann nach der Eroberung durch die Daniter Dan heißen wird, wie der Stammvater des Stammes Dan. Und sie sahen das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnen, nach Art der Zidonier, ruhig und sicher. Und niemand, der die Herrschaft besessen hätte im Land, tat ihnen irgendetwas zuleide. Und sie waren fern von den Zidoniern und hatten mit Menschen nichts zu schaffen. Dachten sie, ideal. Eine solche Stadt müssen wir überfallen. Also nicht gerade sehr heldenhaft. Überhaupt nicht. Und sie kamen zu ihren Brüdern nach Zorah und Eshtaol. Jetzt kehren die also von ganz oben im Land Israel wieder zurück, in das Gebiet zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Ja? Und das ist da, nicht wahr, in diesem Bereich ist die Autobahn Nummer 1 vom Flughafen Ben-Gurion hinauf nach Jerusalem und eben etwas südlich dieser Autobahn Nummer 1 ist dieses Gebiet Zoha, zwischen Zoha und Eshtaol. Jetzt kommen die da wieder zurück und ihre Brüder sprachen zu ihnen, was bringt ihr? Und sie sprachen, macht euch auf und lasst uns gegen sie hinaufziehen, denn wir haben das Land besehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr bleibt stille, sei nicht träge, hineinzugehen, um hineinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen. Wie die sprechen, das ist ja die Sprache von gewissermaßen von Josua und Kaleb. Die haben gesagt, das Land ist gut. Als alle gesagt haben, da kommen wir nie rein. Ja? Aber das waren Worte des Glaubens, das Land ist gut. Und jetzt diese Leute, die da so ein bisschen aufgehen, von einem Götzenpriester sich Mut machen lassen, die kommen zurück, das Land ist gut. Ja? Aber das sind alles so feine Anspielungen in der Bibel. Die haben einen Nebenton. Und Josua hatte diese Stämme, die lange nichts in Besitz genommen haben, im Gegensatz zu dem Stamm Juda und so weiter, hat er die dann ermutigt, warum seid ihr so nachlässig? Geht hin und nehmt das Land in Besitz. So liest man es im Buch Josua. Und von Schilo aus hat er dann veranlasst, dass man das ganze Land nochmals auskundschaften müsse und hat so Mut gemacht. Ganz ähnlich sprechen sie wie dieser Mann des Glaubens. Sie sollen nicht nachlässig sein. Ja. Hineinzugehen, um hineinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr kommt, werdet ihr zu einem sicheren Volk kommen. Und das Land ist geräumig nach allen Seiten hin, denn Gott hat es in eure Hand gegeben. Es ist ein Ort, wo es an nichts mangelt, von allem, was auf Erden ist. Das erinnert einen an Lot, der durfte wählen. Und dann sah er, es war so schön bewässert. Und wie das Land Ägypten. Ja? Das ist dieses reiche, hochzivilisierte Land. Wie der Garten Eden. Lot hatte den Eden nie gesehen, aber dann noch ein bisschen einen religiösen Anstrich, ja? Und das war eine falsche Wahl. Und hier auch, es ist ein Ort, wo es an nichts mangelt, von allem, was auf Erden ist. Aber das ist nicht die Sprache des Glaubens, ja? Natürlich ist das Land gut, das der Herr gegeben hat, aber hier kommt das aus einer ganz anderen Gesinnung heraus. Und es brachen von dannen auf vom Geschlecht der Daniter aus Zoha und aus Eshtaol 600 Mann, umgürtet mit Kriegsgerät. Und sie zogen hinauf und lagerten sich zu Kirjat Jearim in Juda. Daher hat man selbigen Ort Machane Dan genannt, bis auf diesen Tag. Siehe, er ist westlich von Kirjat Jearim. Wenn man auf der Autobahn vom Flughafen Ben-Gurion hinauffährt nach Jerusalem, dann sieht man einige Zeit noch, bevor man nach Jerusalem kommt, das Schild Kirjat Jearim. Ja, das ist dieser Ort. Und Wir lesen weiter, Vers 13. Und von dannen zogen sie weiter in das Gebirge Ephraim und kamen bis zum Hause Michas. Da hoben die fünf Männer an, welche gegangen waren, das Land Lais auszukundschaften, und sprachen zu ihren Brüdern: Wisst ihr, dass in diesen Häusern Ephod und Teraphim und ein geschnitztes Bild und ein gegossenes Bild sind? Und nun wisst, was ihr tun wollt. Und sie wandten sich dahin und traten in das Haus des Jünglings, des Leviten, das Haus Michas, und fragten ihn nach seinem Wohlergehen. Ja, das ist die hebräische Art, eben zu grüßen. Auch noch heute sagt man Maschlomcha. Wie steht es um deinen Frieden, heißt das wörtlich. Oder um dein Wohlergehen. Shalom heißt Frieden oder Wohlergehen. Sie fragten nach seinem Wohlergehen. Die 600 mit ihrem Kriegsgerät umgürteten Männer aber, die von den Kindern Dan waren, blieben am Eingang des Tores stehen. Und die fünf Männer, die gegangen waren, das Land auszukundschaften, stiegen hinauf, gingen hinein und nahmen das geschnitzte Bild und das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild. Und der Priester und die 600 Mann, die mit Kriegsgerät umgürtet waren, standen am Eingang des Tores. Klauen sie ihm das Götzenbild. Also eine Art Tempelraub. Als jene nämlich in das Haus Michas gingen und das geschnitzte Bild, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild wegnahmen, da sprach der Priester zu ihnen: Was tut ihr? Und sie sprachen zu ihm: Schweig! Leg deine Hand auf deinen Mund und geh mit uns und sei uns zum Vater und zum Priester. Ist es besser für dich, Priester zu sein für das Haus eines einzelnen Mannes oder Priester zu sein für einen Stamm und für ein Geschlecht in Israel? Also wenn du wählen kannst zwischen Karriere und diesem Privatunternehmen, ist ja klar. Da wurde das Herz des Priesters froh. Ja, er war ja ausgegangen damals, um zu sehen, wie er es treffen würde. Jetzt wird er der Mann für den Stamm Dan. Und er nahm das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte Bild und ging mitten unter das Volk. Ja, das gehört ja nicht ihm. Ja, das ist gestohlen. Ja, genauso wie Micha damals seiner Mutter das Geld gestohlen hatte, jetzt stiehlt das der Micha. Und sie wandten sich und zogen weg und stellten die Kinder und das Vieh und die wertvollen Dinge voran. Sie waren schon fern vom Hause Michas, da versammelten sich die Männer, die in den Häusern waren, die beim Haus Michas standen, und ereilten die Kinder Dan. Und sie riefen den Kindern Dan zu, und diese wandten ihr Angesicht um und sprachen zu Micha: Was ist dir, dass du dich versammelt hast? Und er sprach: Meine Götter, die ich gemacht hatte, habt ihr weggenommen. Oh, wenn man die Götter so schnell einfach stehlen kann. Was sind das für Götter? Und den Priester, und seid weggezogen. Und was habe ich noch? Oh, das war sein ganzes Glück, sein ganzer Lebensinhalt. Was habe ich noch? Und wie sprecht ihr zu mir? Was ist dir? Aber die Kinder Dan sprachen zu ihm: Lass deine Stimme nicht bei uns hören, damit nicht Männer heftigen Gemütes über euch herfallen und du dich und dein Haus ums Leben bringst. Also ziemlich gefährlich, was du da machst. Jetzt schweigst du einfach schön, und wir haben da ein paar Leute, die wären recht gefährlich, wenn die genervt werden von dir. Und die Kinder Dan zogen ihres Weges, und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück. So nahmen sie, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er besaß. Und sie überfielen Lais, ein ruhiges und sicheres Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Die Brandspuren hat man übrigens gefunden in Dan. Genau in der Schicht, mittlere Bronze, 2, und das entspricht nach der strengen biblischen Chronologie genau dieser Epoche. Verbrannten sie mit Feuer. Und keine Retter war da, denn die Stadt war fern von Zidon. Und sie hatten nichts mit Menschen zu schaffen. Und sie lagen im Tal, das nach Bet-Rechob hin sich erstreckt. Und sie bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans ihres Vaters, welcher dem Israel geboren wurde. Dagegen war im Anfang Lais der Name der Stadt. Und die Kinder Dan richteten sich das geschnitzte Bild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Moses, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter, bis auf den Tag, da das Land in Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten sich das geschnitzte Bild Michas auf, das er gemacht hatte, alle die Tage, die das Haus Gottes in Schilo war. Dort war die Stiftshütte, in Schilo. Hier haben wir noch eine Karte vor uns. Man sieht hier Jerusalem. Da. Hier sieht, ich muss noch den Pointer einrichten. Hier sieht man Jerusalem. Und da unten Gaza. Nördlich von Gaza ist Tel Aviv. Also in diesem, grob in diesem Gebiet zwischen Jerusalem hier und Gaza, da haben wir das Gebiet der Daniter ursprünglich, ja? Und dann gingen die von da aus in das Bergland von Ephraim. Das ist dieses Gebiet, wo auch Schilo im heutigen Westjordanland dazugehört. Und dann sind die noch weiter in den Norden gegangen, bis eben hier nach Dan. So kann man sich gut orientieren. Hier sehen wir ein Stadttor, das man in Dan ausgegraben hat, und zwar sehr eindrücklicher Bau aus der Zeit von etwa 1700 vor Christus. Der stammt also von den Kanaanitern von Lais Leshem, wo diese Daniter dann hingekommen sind und die Stadt erobert haben. Dieses Stadttor hat eine Breite von 15,45 Meter, eine Höhe von 7 Meter, ist gebaut aus sonnengebackenen Lehmziegeln und wurde mit weißer Tünche überkalkt. Aber da drin, in diesem Tor, gibt es Bogenbauten. Sensationell. Das, was man eben architektonisch in Europa viel später findet, ja, das haben diese Kanaaniter schon gekannt, um 1700 vor Christus. Das zeigt also, die kanaanitische Kultur war eigentlich eine Hochkultur. Und dann hier zwei Türme. Diese Türme waren 5,15 Meter hoch ursprünglich und hatten eine Mauerdicke von 3 Metern bzw. 3,5 Metern. Also sehr eindrücklich. Dieses Tor existierte zwar nicht mehr, als die Daniter diese Stadt erobert hatten, denn die Kanaaniter haben selber nach vielleicht einigen Jahrzehnten Gebrauch, haben sie das dann zugeschüttet und außer Gebrauch gesetzt. Aber es ist so eine archäologische Besonderheit, die man da in Dan ausgegraben hat, unter anderem. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 19. Aber ich muss noch kurz eine Unklarheit verdeutlichen. Es gibt auch Bibelübersetzungen, die lauten anders, als was ich gelesen habe in Kapitel 18, Vers 30. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Moses, hat jemand in seiner Übersetzung Manasses? Ja, das gibt's. Das erklärt sich so. Im hebräischen Text haben die Rabbiner ihr Problem zum Ausdruck gebracht. Das war schockierend für sie zu lesen in der Synagoge, Jonathan, Sohn von Gershom und Sohn von Mose. Wie kann das sein? Ein Enkel von Mose? Und darum haben sie angewiesen, man soll in der Synagoge nicht Mose lesen, sondern Manasse. Und auf Hebräisch Mosche und Menasche unterscheiden sich in der Schreibweise nur durch einen Buchstaben. Und zwar ein N muss man einfügen und dann gibt es aus Mosche Menasche. Und dieses N hat man im hebräischen Text hochgestellt, eingefügt, sodass man weiß, im wirklichen Text steht Mose, aber lies bitte Manasse, damit es nicht so schockierend klingt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja? Aber nur um zu erklären, das geht natürlich auch überhaupt nicht, dass wenn Übersetzer quasi das nicht beachten, dass das nur so eine kleine Notiz ist für das Lesen in der Synagoge, aber nichts zu tun hat mit dem Grundtext. Der Grundtext ist klar, es ist Mose. Jetzt kommen wir zu Kapitel 19. Eine neue Geschichte, die eben zeigt den politischen Niedergang, wie das eben schon in der Frühzeit begonnen hat. Und es geschah in jenen Tagen, als kein König in Israel war, dass sich ein levitischer Mann an der äußersten Seite des Gebirges Ephraim aufhielt. Wieder ein Levit. Aus diesem Stamm, den Gott erwählt hatte zum Priestertum. Warum? Weil der Stamm Levi so treu war in der Sache mit dem goldenen Kalb nach dem Auszug aus Ägypten. Die Masse Israels hatte sich damals versündigt und diesen Götzendienst akzeptiert, aber die Masse von Levi, die stand auf dagegen. Und darum hat Gott bestimmt, es soll nun nicht so kommen, dass die Erstgeborenen die Priester sein werden, die Erstgeborenen aus allen Stämmen, sondern der Stamm Levi bekommt den Priesterdienst anstelle der Erstgeborenen. Und darum müssen die Erstgeborenen, wenn sie auf die Welt kommen, eine Abgabe entrichten dem Stamm Levi, weil der Stamm Levi gewissermaßen ihre Aufgabe übernommen hat. Und so schockierend, der Götzendienst kommt hinein durch den Stamm Dan, aber der Stamm Levi in dieser einen Person, aber wichtige Person, Enkel von Mose, hat sich damit versündigt. Und jetzt in dieser ganz schrecklichen Geschichte, die folgt, es geht wieder um einen levitischen Mann. Um einfach zu zeigen, man kann nie einfach sicher sein. Ja? Der Stamm Levi war damals so klar, aber das kann Jahre später völlig ändern. Und wir kennen das auch heute, wie Gemeinden, die vor Jahren noch völlig klar in der Bibel standen, wie die sich innerhalb von Jahren völlig verändern konnten. Oder auch missionarische Werke, die früher so eine klare Ausrichtung gehabt haben und heute ist es ganz anders. Dieser Übergang der Generationen, das sehen wir auch hier, ist immer eine ganz kritische Sache. Ich lese nochmals. Und es geschah in jenen Tagen, als kein König in Israel war, dass sich ein levitischer Mann an der äußersten Seite des Gebirges Ephraim aufhielt. Und er nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem, Juda. Interessant, jetzt geht es wieder um diesen Ort, Bethlehem, Juda, der dann später ganz wichtig werden soll. Und seine Nebenfrau hurte neben ihm. Sie hat Ehebruch begangen, in Tat. Und sie ging von ihm weg in das Haus ihres Vaters, nach Bethlehem, Juda. Und war dort eine Zeit lang, 4 Monate. Und ihr Mann machte sich auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden, sie zurückzubringen. Und sein Knabe war mit ihm und ein paar Esel. Eindrücklich. Also diese Frau hat die Ehe komplett kaputt gemacht. Und dieser Mann ist bereit, die Ehe weiterzuführen. Und er geht zum Schwiegervater auf Besuch und er möchte diese Frau erreichen. Er möchte zum Herzen sprechen. Und dann lesen wir weiter. in Vers 3 in der Mitte, und sie führte ihn in das Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück, und er blieb 3 Tage bei ihm. Und sie aßen und tranken und übernachteten dort. Und es geschah am 4. Tag, da machten sie sich des Morgens früh auf, und er erhob sich, um fortzugehen. Da sprach der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn: Stärke dein Herz mit einem Bissen Brot, und danach mögt ihr ziehen. Und sie setzten sich und aßen und tranken beide miteinander. Und der Vater der jungen Frau sprach zu dem Mann: Lass es dir doch gefallen und bleibe über Nacht und lass dein Herz fröhlich sein. Und als der Mann sich erhob, um fortzugehen, da drang sein Schwiegervater in ihn, und er übernachtete wiederum daselbst. Und am 5. Tag machte er sich des Morgens früh auf, um fortzuziehen. Da sprach der Vater der jungen Frau: Stärke doch dein Herz und verzieht, bis der Tag sich neigt. Und so aßen sie beide miteinander. Und der Mann erhob sich, um fortzugehen, er und seine Nebenfrau und sein Knabe. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sprach zu ihm: Siehe doch, der Tag nimmt ab. Es will Abend werden. Übernachte doch. Siehe, der Tag sinkt. Übernachte hier und lass dein Herz fröhlich sein. Und ihr macht euch morgen früh auf euren Weg. Und du ziehst nach deinem Zelt. Aber der Mann wollte nicht übernachten. Und er erhob sich und zog fort. Und er kam bis vor Jebus. Das ist Jerusalem. Und mit ihm das Paar gesattelter Esel und seine Nebenfrau mit ihm. Warum wird das so detailliert beschrieben? Also, er hat wirklich das Herz dieser Frau erreicht. Und sie wollte wieder mit ihm gehen. Aber der Schwiegervater sagt: Ja, warte doch, komm. An welche Geschichte erinnert das? Ist auch wieder eine Anspielung. Und zwar 1. Mose 24. Da geht es ja um diese ganz spezielle Liebesgeschichte, wo Abraham seinen Knecht einsetzen musste, um aus einer Verwandtschaft 1000 Kilometer entfernt die richtige Frau, die der Herr bereit hat, zu holen für Isaak. Und dieser Knecht geht und er betet zuerst. Das ist das Wichtigste, wenn man heiraten will. Zuerst beten, nicht zuerst herumschauen. Er betet und dann sagt er dem Herrn auch: Er soll doch das so führen, dass diese Frau, die du vorgesehen hast, dass sie da an den Brunnen kommt und dass sie mir Wasser zu trinken gibt und dann auch noch meine Kamele. Und es kommt ja alles genau so. Aber interessant ist, das ist so eindrücklich, was der erlebt mit dieser Rebekka, die da rausgekommen war, die einfach einen Fremden bereit war, nicht nur so zu trinken zu geben, sondern auch noch seine 10 Kamele zu tränken. Das bedeutet 1000 Liter aus dem Brunnen zu holen. Einfach so. Man muss eben den Charakter beobachten. Ja? Sie war nicht nur schön, das wird auch gesagt, aber er hat zugeschaut, die ist bereit, einem Fremden 1000 Liter aus dem Brunnen zu holen. Ja? Es gibt solche, die sind schön, und sobald man von Arbeit spricht, sind sie weg. Und da heißt es, also er hat zugeschaut und er schwieg. Er ist also nicht reingeschossen, sondern, ja, jetzt hat sich das schon erhört, aber wollen wir mal weiterschauen. Es war kein Schnellschuss. Und dann erfährt er, die ist genau aus der Verwandtschaft von Abraham. Also dieses Zusammentreffen, ja. Und er kommt in die Familie und erzählt, warum er überzeugt ist, dass Rebekka die Richtige ist. Und das ist so überzeugend. Der kann sagen, warum diese Frau für Isaak bestimmt ist. Und so muss ein junger Mann auch fähig sein, zu erzählen, wie der Herr ihn geführt hat. Und warum er wirklich Überzeugung hat, das ist der richtige Weg. Ja, doch schön, wenn einer das so erzählen kann. Zeugnis geben kann, wie das ist. Und dann sagen die Angehörigen von Rebekka: Die Sache ist von dem Herrn ausgegangen. Wir können dir weder Gutes noch Böses sagen. Also für uns ist klar, das ist eine Führung von Gott und wir können, das kommt gar nicht auf uns drauf an, ob wir jetzt dagegen sprechen oder ob wir das unterstützen. Es ist die Sache des Herrn. Und dann sollte der Knecht noch weiter bleiben, aber dann wird Rebekka gerufen. Willst du mit diesem Mann gehen? Ja, sie muss sich ja entscheiden. Ja, das ist nicht die Familie, die über sie verfügt. Und sie sagt ganz klar, ich will gehen. Sie entscheidet sich für diesen Weg. Und dann war die Sache klar. Als man ihn aufhalten wollte, noch länger zu bleiben, sagt er, nein, der Herr hat Gelingen gegeben zu meiner Reise. Und er ging. Und jetzt hier, es ist alles ganz gebrochen. Ja? Es beginnt ja schon mit der Katastrophe, dass es eine Nebenfrau war. Denn Gott hat in der Schöpfung ganz klar die Ehe eingesetzt. Also das ist ja schon ein Bruch. Aber dann hat die Ehe gebrochen und er ist bereit, sie zurückzuholen. Er wirbt nochmals um sie. Und die will mitgehen. Und der Schwiegervater, bleibt doch. Und also gut. Und dann nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Und zwar so, bis der wirklich die Nase voll hatte mit Bleiben. Und das ist die Pointe für das, was folgt. Jetzt sind die also da am Reisen und die kommen bis nach Jebus, das ist Jerusalem. Jerusalem war damals eine heidnische Stadt von den Jebusitern, den Kanaanitern. Und jetzt lesen wir Vers 11. Sie waren bei Jebus und der Tag war sehr herabgesunken. Da sprach der Knabe zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Aber sein Herr sprach zu ihm, wir wollen nicht in eine Stadt der Fremden einkehren, die nicht von den Kindern Israel sind, sondern wollen nach Gibea hinübergehen. Da sagt sie, nein, das ist keine gute Sache, wenn wir dort Zwischenhalt machen in einer heidnischen Stadt. Wir gehen lieber noch weiter nach Norden, nach Gibea. Gibea im Stammesgebiet von Benjamin. Und da muss man halt noch einige Kilometer nördlich nach Norden gehen. Hier auf dem Bild sieht man Gibea, Benjamin heute. Und da findet man noch die Ruinen, also Ruinen. Das sind die Anfänge eines Palastes, den König Hussein von Jordanien bauen wollte. Noch vor dem Sechstagekrieg. Und dann kam der Sechstagekrieg. Jetzt hat er keinen Palast dort. Aber ausgerechnet dort in Gibea, was dann später Gibea Saul ist, in 1. Samuel, da wo der König Saul herkam, da wollte der König Hussein einen Palast bauen. Das sind also noch die Reste, die man da sehen kann. Oder Reste, die Anfänge. Ja, und kann man sagen, gute Überlegung. Er sagt, wir gehen in eine Stadt aus dem Volk Gottes und nicht in eine Stadt der Heiden. Und dann lese ich weiter in Vers 13. Und er sprach zu seinem Knaben, komm, dass wir uns einem der Orte nähern und in Gibea oder in Rama übernachten. So zogen sie vorüber und gingen weiter und die Sonne ging ihnen unter, nahe bei Gibea, das Benjamin gehört. Jetzt kommt eben diese Stadt, aus der später König Saul, der falsche König, kommen wird. Und sie wandten sich dahin, dass sie hineinkämen und in Gibea zu übernachten. Und er kam hinein und setzte sich hin auf den Platz der Stadt, und niemand war da, der sie ins Haus aufgenommen hätte, um zu übernachten. So, jetzt sind sie in der Stadt des Volkes Gottes und es gibt keine Gastfreundschaft. Ja, das ist das, was man manchmal auch erleben kann in einer Gemeinde. Und da kommen Leute, die suchen Anschluss und die sagen, interessiert sich niemand für uns. Natürlich, manchmal übersieht man das und so weiter. Es gibt manche Gründe, aber wenn Leute kommen und sagen, wir fühlten uns wirklich nicht willkommen geheißen. Oder wir hatten sogar den Eindruck, da hat jemand gesagt, oh, jetzt kommen noch mehr. Aber das gibt's. Und niemand nimmt sie auf. Nicht wahr? In Jebus hätten sie wohl einen Platz bekommen in einer Herberge. Vers 16. Glücklicherweise gibt es noch alte Männer. Und siehe, ein alter Mann kam von seiner Arbeit vom Feld am Abend, und der Mann war vom Gebirge Ephraim, und er hielt sich in Gibeah auf. Ach so, das war kein echter Mann aus Gibeah. Der kam eigentlich von woanders her, anderer Hintergrund. Schon aus dem Volk Gottes. Die Leute des Ortes aber waren Benjaminiter. Er erhob seine Augen und sah den Wandersmann auf dem Platz der Stadt, und der alte Mann sprach: Wohin gehst du? Und woher kommst du? Oh, merken wir diese Anspielung. Ist alles voller Anspielungen. Wo haben wir diese Frage schon gehabt? 1. Mose 16. Hagar ist geflohen aus prekären familiären Problemen. Hals über Kopf. Ja. Und dann in der Wüste. Der Engel des Herrn begegnet dir. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Und das sind die grundlegenden Fragen. Ja, kann man sagen, ja, ich komme von da und ich gehe. Aber das sind die zwei grundlegenden Fragen, die wir beantworten müssen, wenn Gott uns fragt, woher kommst du und wohin gehst du? Dann müssen wir uns realisieren, woher kommen wir? Ja, wir sind Sünder. Und was ist die Zukunft? Wohin geht mein Leben? In der Ewigkeit. Wo werde ich Ewigkeit verbringen? Ja? So kann man diese natürlich ganz auf die momentane Situation bezogene Frage zu einer tiefen Frage erweitern. Und dann kommt noch eine dritte Frage dazu. 1. Mose 3. Das erste Wort, das Gott spricht nach dem Sündenfall, ist... Auf Hebräisch ist das nur ein Wort. Ayeka, wo bist du? Dieses Wort ist also, der Mensch ist verloren. Und das Erste, was Gott ruft, ist, wo bist du? Wenn man sich im Klaren ist, woher kommen wir, wohin gehen wir, dann muss ich auch wissen, wo stehe ich im Moment? Wo bist du? Da hätte Adam antworten sollen, ich bin verloren. Ich bin verloren. Ja, das sind so die grundlegend wichtigen Fragen. Und hier genau diese Frage, wohin gehst du und woher kommst du? Und er sprach zu ihm, wir reisen von Bethlehem Juda nach der äußersten Seite des Gebirges Ephraim. Von dort bin ich her und ich bin nach Bethlehem Juda gegangen und ich wandte mich und ich wandle mit dem Haus des Herrn. Und niemand ist, der mich in sein Haus aufnimmt. Er sagt, ich bin ein Levit und ich bin eigentlich verpflichtet, Dienst zu tun in Shiloh, immer wieder. Also darum, ich wandle mit dem Haus des Herrn. Also ich tue einen Priesterdienst für Israel, beziehungsweise den levitischen Dienst für Israel, aber keiner hat Interesse, mich aufzunehmen. Obwohl ich dem Volk Gottes diene. Niemand ist, der mich in sein Haus aufnimmt. Und wir haben sowohl Stroh als auch Futter für unsere Esel und auch Brot und Wein habe ich für mich und für deine Magd und für den Knaben, der mit deinen Knechten ist. Es mangelt an nichts. Also er sagt, wir würden ja niemandem zur Last fallen, oder? Wir können es wirklich aufs Minimum reduzieren. Wir haben, was wir brauchen. Da sprach der alte Mann, Friede dir. Nur liege all dein Bedarf mir ob. Doch auf dem Platz übernachte nicht. Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter. Und sie wuschen ihre Füße und sie aßen und tranken. Woran erinnert das? An die Geschichte mit Sodom. Da kommen Engel auf Besuch. Ja? Und da wird auch von dem Platz gesprochen. Und Lot hat die Engel dann aufgenommen, ja? Und hier, dieser alte Mann nimmt sie auf. Sie ließen ihr Herz guter Dinge sein, und siehe, da umringten die Männer der Stadt, Männer, welche Söhne Belials waren. Nichtsnützige Menschen heißt das. Das Haus schlugen an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, und sagten, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus, dass wir ihn erkennen. Das ist Sodom. Das ist genau das gleiche wie in Sodom. die Männer der Stadt, diese perversen Männer der Stadt kamen zu Lots Haus und die wollten, dass er diese Engel, die sie einfach als normale Menschen betrachteten, die wollten sie vergewaltigen durch Homosexualität. Und da das Gleiche. Das heißt es, dass wir sie erkennen. Das heißt, dass es zu Geschlechtsverkehr kommt. Das ist die biblische Ausdrucksweise. Und er setzt sich ein. Der Mann, der Herr des Hauses, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Nicht doch, meine Brüder, tut doch nicht übel. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, begeht nicht diese Schandtat. Also wie Lot setzt er sich ein. Siehe, meine Tochter, die Jungfrau und seine Nebenfrau, lasst mich doch sie herausführen und schwächt sie und tut mit ihnen, was gut ist in euren Augen. Aber an diesem Mann begeht nicht diese Schandtat. Unglaublich. Er gibt die Tochter preis, damit er den Gast schützt und eben diese Nebenfrau, die ist ja sowieso schon, hat die Ehe gebrochen, ja. Die soll raus. Vers 25. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus und auf die Straße, und sie erkannten sie und misshandelten sie die ganze Nacht bis an den Morgen. Und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Und die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo selbst ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Und als ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses öffnete und hinaustrat, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag die Frau, seine Nebenfrau, an dem Eingang des Hauses und ihre Hände auf der Schwelle. Und er sprach zu ihr: Steh auf und lass uns gehen. Niemand antwortet. Sie ist tot. Unglaublich. Im Volk Gottes, Sodom und Gomorra, wären sie doch nach Jebus gegangen. Das wäre nicht geschehen. Und nachher, es wird alles noch schrecklicher, nicht wahr? Es ist schwer zu ertragen, was da steht. Die tote Frau wird in 12 Stücke geteilt und er schickt jedem Stamm einen Teil, um zu zeigen, was für eine Schandtat in Israel geschehen ist. Also nur noch Schock. Aber das zeigt im Buch der Richter, der Bruch mit Gott führt zum Bruch mit den Menschen. Das ist es, was wir hier haben. Also ganz schrecklich, und ganz Israel ist auch schockiert. Kapitel 20, und alle Kinder Israel zogen aus und die Gemeinde von Dan bis Beersheba. Und das Land Gilead versammelte sich wie ein Mann vor dem Herrn nach Mizpah. Und die Häupter des ganzen Volkes der Stämme Israel stellten sich in der Versammlung des Herrn, in der Versammlung des Volkes Gottes. 400.000 Mann Fußvolk, die das Schwert zogen. Und die Kinder Benjamin hörten, dass die Kinder Israel nach Mizpah hinaufgezogen waren. Und die Kinder Israel sprachen: Redet, wie ist diese Übeltat geschehen? Da antwortete der levitische Mann, der Mann der ermordeten Frau, und sprach: Ich war nach Gibea gekommen, das Benjamin gehört. Ich und meine Nebenfrau, um dort zu übernachten. Und er erklärt alles. Sie sind alle schockiert, was da geschehen ist. Und merken wir, dieser Mann kam ja bis nach Jebus und dann sagt er sich: Oh nein, also dort bleiben wir nicht. Möglichst weiter. Ja? Und das war natürlich schon begünstigt durch diese Erfahrung. Ständig hatte schon sein Schwiegervater ihn zurückgehalten. Ja? Und er kam nicht vorwärts. Und jetzt, als er sah, die Sonne senkt sich da, aber jetzt gehen wir vorwärts. Wir bleiben nicht einfach so zurück. Ja? Das hat das begünstigt, dass er diese Entscheidung fasste. Wir gehen jetzt einfach drauf los. Ich habe genug immer gewartet. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter und dann sind wir auch schon näher am Ziel. Und es kommt dann in der Folge zum Bürgerkrieg. Und zwar der Stamm Benjamin, der hätte sich ja distanzieren können von dieser abscheulichen Tat in Gibea, der Stadt, die später die Königsstadt werden sollte von Saul. Das wird uns hier vorgestellt. Aber die haben sich solidarisiert. Und so kommt es zu Bürgerkrieg. In der Phase 1, Verse 12 bis 23, sehen wir die Niederlage der 11 Stämme. Aber der Herr hatte doch gesagt, wir sollen hinaufziehen. Und jetzt haben wir doch verloren. Und dann kommt Bürgerkrieg, Phase Nummer 2. Sie gehen nochmals gegen Benjamin los und Benjamin ist Sieger. Es gibt eine Niederlage der 11 Stämme, 24 bis 28. Warum verlieren die, wenn sie sich ja eigentlich jetzt für die gerechte Sache, für die gerechte Seite einsetzen? Gott wollte ihnen zeigen, sie waren sehr hochmütig. Und zwar war eben diese Empörung verbunden, auch mit der Überzeugung, wie toll sie doch sind. Und da sollten sie erkennen, dass es gibt eigentlich nur noch Grund zu weinen über diese schreckliche Sache, aber wir müssen weinen über das ganze Volk Gottes. Und dann kommt es zu einer Bürgerkriegphase Nummer 3 und da erringen sie den Sieg über Benjamin. Aber so, dass fast der ganze Stamm ausgerottet wird. Und zuerst sind sie so eifrig, ja, und sagen, da müssen wir für Gerechtigkeit sorgen. Und schließlich realisieren sie, wir haben ja einen Stamm in Israel verloren an diesem Tag. Jetzt gibt es da noch 5000 Männer und dann hatten sie noch einen Schwur abgelegt. Sie haben gesagt, niemand von uns wird dann später jeden Benjaminitern von unseren Töchtern geben. Jetzt haben sie realisiert, das ist eine Katastrophe. Diese Soldaten, die können also nicht mehr heiraten, denn die haben nicht genügend Frauen im eigenen Stamm übrig. Und wir haben das Gelübde abgelegt, wir werden unsere Frauen nicht geben. Was können wir jetzt tun? Auch das zeigt wieder, warum haben sie im Übereifer dieses Gelübde abgelegt? Nirgends gibt es im Gesetz eine Anweisung, man soll Gelübde ablegen. Es wird nur gesagt, wenn jemand ein Gelübde ablegt, wie die Bestimmungen des Gesetzes sind. Aber nie, man soll ein Gelübde ablegen. Das sind ganz wichtige Dinge, die man so beachten muss beim Bibellesen. Nun, einfach nur eine Katastrophe. Und auch das zeigt wieder, der Bruch mit Gott führt auch zum Bruch mit dem Volk Gottes. In Kapitel 21 möchte ich noch lesen, ab Vers 1. Die Männer von Israel hatten aber zu Mizpa geschworen und gesagt, niemand von uns soll seine Tochter den Benjaminitern zur Frau geben. Und das Volk kam nach Bethel, und sie blieben dort bis an den Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr, und sprachen, warum, Herr, Gott Israel, ist dies in Israel geschehen, dass heute ein Stamm aus Israel vermisst wird? Jetzt weinen sie. Und das ist wieder eine Anspielung. Ich habe gesagt, wir haben Anspielung hier auf Bochim. Das waren schon diese Krokodilstränen damals, in Kapitel 3 beschrieben. Und schauen wir noch mehr die Übereinstimmung. Es heißt dann weiter in Vers 4, und es geschah am anderen Tag, da machte sich das Volk früh auf und sie bauten daselbst einen Altar und opferten Brandopfer und Friedensopfer. Das war so auch in Bochim. Weinen und dann opfern. Und die Kinder Israels sprachen, wer von allen Stämmen Israels ist nicht in die Versammlung zu dem Herrn heraufgekommen? Denn ein großer Schwur war geschehen betreffs dessen, der nicht zu dem Herrn nach Mizpa heraufkäme, indem man sprach, er soll gewisslich getötet werden. Und die Kinder Israel ließen sich's gereuen über Benjamin, ihren Bruder. Und sie sprachen, heute ist ein Stamm von Israel abgehauen. Was sollen wir ihnen, den Übriggebliebenen, tun betreffs der Frauen? Wir haben ja bei dem Herrn geschworen, ihnen keine von unseren Töchtern zu Frauen zu geben. Und sehen wir noch einen zweiten Schwur. Einen schweren Schwur wurde abgelegt. Wer nicht zu dieser Versammlung des Volkes Gottes nach Mizpa kommt, der muss sterben. das war auch überzogen. Eben in diesem selbstgerechten Übereifer haben die Schwur auf Schwur gemacht. Und im Nachhinein muss man das bereuen, weil man die Zukunft ja nicht in der Hand hat. Und dann wird festgestellt in Vers 8, und sie sprachen, gibt es irgendeinen von den Stämmen Israels, der nicht zu dem Herrn nach Mizpa heraufgekommen ist? Und siehe, kein Mann von Jabes Gilead war ins Lager in die Versammlung gekommen. Und das Volk wurde gemustert und siehe, kein Mann war da von den Bewohnern von Jabes Gilead. Da sandte die Gemeinde 12.000 Mann von den tapferen Männern dorthin und sie geboten ihnen und sprachen, geht hin und schlagt die Bewohner von Jabes Gilead. Eine Stadt blieb neutral gegenüber dem Bösen. Und die wurde dann auch im Krieg geschlagen. Die Männer, nicht die Frauen. Und dann war klar, jetzt haben wir Frauen übrig, von denen, die eben nicht hinaufgekommen sind und nicht von diesem Schwur betroffen sind. Jetzt könnten wir eine Lösung haben für den verlorenen Stamm Benjamin. Merkt man, die Bibel beschreibt einfach, was geschehen ist. Es wird nicht gesagt, die haben das alles so richtig gemacht, wie der Herr das wollte. Es wird einfach gezeigt, wie schlimm das alles war und welches Chaos entsteht, wenn man eben nicht auf die Bibel hört. Das Buch der Richter zeigt, nicht gehorchen bringt einfach den Niedergang auf allen Gebieten des Lebens. Aber wir können etwas Wichtiges lernen. Jabes Gilead hat ganz falsch gehandelt. Denn sie waren gegenüber dem Bösen neutral. Und das ist auch eine Gefahr. Nicht wahr? Einerseits ist eine Gefahr, Übereifer verbunden mit Selbstgerechtigkeit. Es wird falsch herauskommen. Aber Neutralität gegenüber dem Bösen, das geht mich ja nichts an. Ja? Konkret geht es um die Frage, wie geht die Gemeinde um mit Homosexualität in der Gemeinde? Und dann, gut, ich würde das ja jetzt nicht unterstützen, aber ich meine, die müssen selber wissen, was sie machen. Oder überhaupt mit Dingen, wo die Gemeinde Gemeindezucht üben müsste. Man sagt, ja, Gemeindezucht, ich meine, die müssen selber wissen, also ich würde das nie unterstützen. Und das ist Neutralität gegenüber dem Bösen. Und das war das Problem von Jabes Gilead. Wenn wir neutral sind gegenüber dem Bösen, können wir zu Komplizen werden des Bösen. Und da haben wir das Problem des Stammes Benjamin, der eben die Tat nicht verteilen wollte von Gibea, Benjamin, und eben Jabes Gilead. Das ist nicht unsere Sache. Aber durch Schweigen, durch Passivität gegenüber dem Bösen kann man eben doch aktiv sein. Passivität kann Aktivität sein. Und so kommt es dann zu diesem schrecklichen Gericht über Jabes Gilead. Vers 12. Und sie fanden unter den Bewohnern von Jabes Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, die keinen Mann im Beischlaf erkannt hatten. Und sie brachten sie ins Lager nach Shiloh, das im Land Kanaan ist. Diese jungen Frauen kommen also dahin, wo die Stiftshütte damals stand, nach Josua 18, in Shiloh. Und die ganze Gemeinde sandte hin und redete zu den Kindern Benjamin, die am Felsen Rimmon waren, und entbot ihnen Frieden. Jetzt machen sie Frieden mit Benjamin. Das ist wieder gut, ja? Die Bibel sagt aber nicht, ob das gut war. Herausfinden, ob etwas gut ist oder schlecht, müssen wir anhand anderer stellen. Und natürlich war es gut, dass es eine Versöhnung gab. Da haben wir genügend Stellen dazu. Und Benjamin kehrte in selbiger Zeit zurück. Und sie gaben ihnen die Frauen, welche sie hatten leben lassen, von den Frauen von Jabes Gilead. Aber sie fanden so nicht genug für sie. Nochmals ein Problem. Aber eben, hätten sie nicht geschworen, in dieser vermessenen Weise, wären all diese Probleme ja nicht gewesen. Und sie versuchen, Tricks zu finden, um das zu lösen. Ich meine, Jephtha war schon erfolgreich. Ich habe gesagt, ich werde sie als Hinaufgehende hinaufsteigen lassen, also als Brandopfer opfern. So sagt man es auf Hebräisch. Gut, sie geht hinauf und dann kommt sie da hoch nach Mizpa. Da habe ich die heraufsteigende Ola. Das heißt die heraufsteigende. Aber das heißt auch Brandopfer hinaufsteigen lassen. Und so erfüllte Jephtha sein Gelübde. Und die sagen sich, es ist ja ein Fest vorgesehen in Shiloh, bei der Stiftshütte. Und da könnten ja die Benjaminiter dort junge Mädchen, die nicht verheiratet sind, rauben. Und dann haben wir sie ja nicht gegeben. Und da ist die Sache gelöst. Und so endet das Buch der Richter. Ja, irgendwie wollten sie eine Lösung finden. Und das Buch der Richter zeigt uns einfach, wie verzwickt das Leben wird, wenn man nicht mit dem Herrn klar nach seinem Wort den Weg geht. Ich war, wenn man das liest, befriedigt das keinen. Ja, einfach, sie haben jetzt eine Lösung gefunden. Vers 19. Und sie sprachen, siehe, ein Fest des Herrn ist von Jahr zu Jahr zu Shiloh, das nördlich von Bethel gegen Sonnenaufgang, von der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufgeht und südlich von Lebona liegt. Ja, und dann wird da die Geschichte erzählt, wie das gegangen ist mit diesem Raub. Und so hat der Stamm Benjamin dann überlebt. Aber hier wird ganz genau erklärt, wie das ist mit Shiloh. Von Jahr zu Jahr ist da ein Fest. Und dort war eben die Stiftshütte. Wir stehen hier im Bild in Shiloh und schauen von dort ins Tal hinunter, sehen gerade die Hauptstraße heraufkommen von Bethel. Sieht man das hier? Das ist die Hauptstraße von Bethel her. Und die geht da ganz nach dem natürlichen Verlauf des Geländes hinauf nach Sichem. Und hier steht Shiloh, das nördlich von Bethel liegt. Das ist so. Wir stehen da nördlich von Bethel. Geht man also da die Straße nach Süden runter, kommt nach Bethel. Das ist die Straße Nummer 60 durchs Westjordanland. Ja? Die ist heute militärisch gesichert. Aber wenn man abzweigt in die arabischen Dörfer, dann kommen rote Tafeln, die sagen, wer israelische Bürgerschaft hat, darf auf keinen Fall da hineingehen. Das ist Zone A, den Palästinensern übergeben, und es ist gefährlich für ihr Leben. Also man muss rechnen als Israeli, dass man umgebracht wird. Nur ist es auch gefährlich für Touristen, denn man sieht nicht unbedingt, ob das ein Israeli ist oder nicht. Ja? Ein säkularer Israeli. Und wenn man dann noch einen Bart hat und so weiter, kann das noch begünstigt werden. Ja, also, aber ich wollte ja nur sagen, das ist die Straße Nummer 60. Und noch was, im 19. Jahrhundert kam Mr. Robinson, ein englischer Wissenschaftler, hierhin und der suchte alte biblische Stätten und wollte herausfinden, wo sind die genau. Da kam er nach Shiloh und da sah einfach Steine herumliegen. Und zwar hat sich das später gezeigt, das sind mittelalterliche Bauten, darunter dann Häuser aus byzantinischer Zeit, also so 4. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Wie konnte er herausfinden, ob das Shiloh ist aus der Bibel? Nun, er hat die Beduinen gefragt. Was ist das für ein Ort? Und die haben ihm gesagt, das ist Shelun. Seilun. Und das ist der arabische Ausdruck für Shiloh. Oft ist ein Sch im Hebräischen, ein S im Arabischen. Zum Beispiel Shalom auf Arabisch, Salam. Ja? Seilun. Und vor Jahren hat man hier begonnen, viele Ausgrabungen zu machen. Und da hat man ein Mosaik gefunden aus der byzantinischen Zeit vor einer Kirche. Und da steht auf Griechisch, der Herr möge sich erbarmen über Shiloh. Auf Griechisch. Ah, noch eine Bestätigung. Das ist wirklich das biblische Shiloh. Aber jetzt anhand dieser Stelle können wir das nochmals nachvollziehen. Es heißt also, dieser Ort muss nördlich sein von Bethel. Und zwar gegen Sonnenaufgang von der Landstraße. Nun, die Landstraße schon damals ging hier durch, eben so wie, wie das Tal verläuft, um nach Norden zu kommen. Und diese Straße liegt eben westlich von den Ruinen von Silo. Also gegen Sonnenaufgang von der Landstraße. Stimmt, also wir sind auf der richtigen Straßenseite. Die von Bethel nach Sichem hinaufgeht. Ja, auf dieser Straße, der natürliche Verlauf der Straße, um nach Sichem zu kommen. Und dann steht noch, und südlich von Lebona liegt. Ja, Lebona, müsste man auf der Straße nur ein bisschen hier weitergehen und in Kürze erreicht man Lebona. Jeder Punkt geografisch stimmt und so kann man Ortschaften, biblische Ortschaften heute wieder identifizieren, weil die Bibel so genaue Angaben macht. Das Buch Josua ist natürlich noch viel reicher an solchen Angaben und damit eine unerschöpfliche Quelle für biblische Geografie. Hier habe ich noch eingezeichnet, wo Jabes Gilead liegt, also die Stadt, die neutral geblieben ist. Gerade auf der anderen Seite des Jordans, eben im Gebiet von Gilead. Und hier sieht man nochmals deutlicher diese Landstraße. Das ist heute die Straße Nummer 60, wie gesagt, aber das war schon früher zu biblischen Zeiten die Landstraße nach Sichem hinauf, gerade südlich von Lebona. Jetzt möchte ich einfach zum Schluss nochmals zurückkommen auf das Komplizierteste in diesen Vorträgen, das war diese Spiegelstruktur. Und das hilft uns einfach noch ein bisschen ein Resümee zu machen zum Schluss. Wir haben gesehen, das Buch der Richter hat zwei Einleitungen. Da wird uns zuerst der politische Niedergang gezeigt, und zwar wie ein Misserfolg beim Erobern des verheißenen Landes nach dem anderen eingetreten ist. Und das hing damit zusammen, dass man begann, einfach nicht mehr wirklich auf das zu hören, was Gott sagt, sondern im Eigensinn tat man das, was man für gut ansah. Dann haben wir in dem zweiten Vorwort gesehen, den religiösen Niedergang, ganz schnell nachdem Josua und die treuen Ältesten zu seiner Zeit gestorben waren, da hat die nächste Generation den Kurs gewechselt und ist in Götzendienst gefallen. Und hier wird uns erklärt, wie eben das dann ständig so war. Man ging vom Herrn weg und dann musste der Herr eben eine Zucht über das Volk bringen. Dann erst begannen sie zu dem Herrn zu schreien und dann hat der Herr in seiner Gnade die Möglichkeit zur Wiederherstellung gegeben durch einen Richter. Aber nachher sind sie wieder abgefallen und immer tiefer abgefallen. Und dann kommt der Hauptteil der 7 Abfallgeschichten mit Othniel. Das Volk hatte versagt auf dem Gebiet der Liebe und Ehe. Sie sind Mischehen mit den Götzendienern eingegangen. Aber Othniel, ein Mann, der vorbildlich war auf diesem Gebiet, der diese eifrige, den Herrn und sein Land liebende Frau Aksa geheiratet hatte, der wurde zum Retter. Die nächste Abfallgeschichte mit Ehud zeigt, wie das Volk unter die Herrschaft der Ammoniter kam, aber Ehud benutzte in dieser Zeit das Schwert als Wort Gottes, um eben Israel aus dieser Knechtschaft zu befreien. Und hier geht es ganz besonders um das Überwinden des Problems der Faulheit und Luxussüchtigkeit. Denn Eglon, der König, war eben ein richtiger Egoist, der Israel unterdrückt hatte. Danach kommt die Geschichte mit Deborah und Barak, Und da haben wir gesehen, das Problem war, Männer wollten nicht führen und ihre Verantwortung wahrnehmen. Aber Deborah, eine Gott hingegebene Frau, fragt sich, wie kann ich in diese Lücke einspringen, und zwar so, dass es vor dem Herrn recht ist. Und so tut sie ihren Dienst unter ihrer Palme. Und sie ermutigt Barak, diesen Mann, der keine wirkliche Hingabe zeigt, dass er doch endlich diesen Auftrag erfüllt, den der Herr ihm gegeben hat. Und es kommt zu einem überwältigenden Sieg. Sie beide singen am Schluss dieses wunderbare Deborah-Lied und bringen zum Ausdruck, wie wunderbar es ist, dass dadurch, dass Deborah sich dem Herrn hingegeben hatte, hat sie viele Männer dazu angespornt, wirklich ihre Verantwortung als Führer zu übernehmen. Und dann kam die Geschichte mit Gideon. Dieser Mann wurde von Gott gebraucht, um Israel aus dem Götzendienst hinauszuführen. Aber, wie traurig, am Schluss führt er Israel wieder zurück in den Götzendienst. Dann haben wir die Geschichte von Abimelech gesehen, einem Sohn von Gideon, der sich zum König machen wollte. Aber das war schon ein bisschen vorgezeichnet durch seinen Namen. Abimelech, mein Vater ist König. Warum hat der Vater ihm schon diesen Namen gegeben? Er war ja eigentlich überzeugt, ich will kein König sein, denn der Herr allein ist König. Aber er gibt ihm diesen Namen und der Sohn geht weiter als der Vater. Und er wird König und wird so zu einer Katastrophe, zu einem Fluch für Israel und bringt Sichem in einen Bürgerkrieg hinein. Aber danach haben wir gesehen, Jephtha, ein Mann mit ungünstigen Voraussetzungen, was seine Herkunft anbetrifft, aber ein Mann, der doch bereit war, sich von dem Herrn gebrauchen zu lassen und auch Vergebungsbereitschaft zeigte gegen die Menschen, die ihn wirklich tief beleidigt und abgelehnt hatten. Und er hat auch gezeigt, wie Gott eben jemanden gebrauchen kann, der sich zur Verfügung stellt und seine Vergangenheit eben wirklich hinter sich lässt. Aber wir sehen bei ihm auch diese Probleme, dass er diplomatisch das Wort Gottes weitergibt, anstatt die Klarheit und Schärfe des Wortes Gottes als zweischneidiges Schwert einzusetzen. Und wir sehen bei ihm auch diese Leichtfertigkeit, einen Schwur zu äußern, den er nachher wirklich bitter bereuen musste. Und mit Tricksen umdeuten konnte. Also konnte. Ja, er konnte es, ja. Dann haben wir gesehen, Simson aus dem Stamm Dan, ein barbarischer Mensch, der eigentlich nur symbolisch ein Mann der Hingabe an Gott war. Aber in dieser symbolischen Hingabe als Nazirer war das Geheimnis seiner Kraft verborgen. Aber weil dieses Äußere eben nicht mit dem Inneren übereinstimmte, wurde dies alles schließlich zu seinem Verhängnis und führte zu seinem Untergang. Und dann haben wir eben gesehen, in dem ersten Anhang, da geht es nochmals um einen religiösen Niedergang mit Götzendienst und Abfall. Und es wird uns gezeigt, wie schrecklich diese Dinge sind ganz, ganz früh eingetreten und sogar in der Familie von Mose. Sein Enkel. Und es zeigt, wie schwierig es ist, eben von einer Generation zur anderen das Wort Gottes weiterzugeben. Mose hat Israel die 10 Gebote gegeben und in schändlicher Art und Weise wurde hier das erste und das zweite Gebot mit Füßen getreten. Und zwar auch verbunden mit einer richtigen Benebelung. Man sieht in dieser Geschichte, wie man auch gar nicht ein Problem sah, gegen diese Gebote zu verstoßen. Es wird alles als normal hingestellt. Es ist ja für den Herrn. Und wo liegt das Problem? Diese Vernebelung und das so kurze Zeit, nachdem eben Israel durch Josua so auf siegreiche Art und Weise ins Land geführt worden war. und schließlich den politischen Niedergang, diesen Bürgerkrieg in Israel, verbunden eben mit den Problemen von Überheblichkeit und über das Ziel hinausschießen, so dass wirklich in dem Volk Gottes Risse entstehen konnten, die schwer überhaupt wieder zu heilen waren. Und das Buch endet mit dem Satz: In jenen Tagen war kein König in Israel. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Eben diese Botschaft von Relativismus, die wird uns nochmals vor Augen geführt, um uns eben zu zeigen, es geht darum, dass das Wort Gottes als absolut verbindlich für unser Leben, dass das ganz oben steht. So können wir die traurigen Lektionen des Richterbuches umgehen. Nicht wahr? Es gibt Menschen, die sagen, ja, eigentlich sollte man eben auch schlechte Erfahrungen machen. Denn aus schlechten Erfahrungen lernt man. Ja, natürlich lernt man aus schlechten Erfahrungen. Aber das ist nicht die Art, wie Gott uns Lektionen beibringen möchte. Darum hat Gott uns auch zum Beispiel das Buch der Prediger gegeben. Salomo zeigt, wie er in seiner Zeit, als er von Gott weggekommen war, wie sinnlos sein Leben war. Es war alles ein Haschen nach Wind, Eitelkeit der Eitelkeiten. Aber als älterer Mann hat er dann eine Umkehr erlebt und das Volk als Prediger unterwiesen, um zu zeigen, macht nicht die gleichen Fehler. Es bringt kein Glück, diese Dinge, die ich gesucht habe. Es war alles nur leer und sinnlos. Und die Summe des Ganzen, Endsumme des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und so ist auch das Buch Richter uns gegeben, um zu sagen, wir müssen nicht diese Dinge auch erleben, um gescheit oder weise zu werden, sondern wir sollen lernen von diesen Geschichten, um diese Dinge auf jeden Fall zu vermeiden und den Weg mit dem Herrn in Treue zu gehen.